Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Franz Beckenbauer hatte einst eine verdammt gute Idee, den FC Bayern München statt in der Bundesliga in der italienischen Serie A spielen zu lassen. Wäre das damals mal so gekommen, dann hätte sich Werder gestern nicht wie alle anderen die Zähne an den Bayern ausgebissen. 0-4 ging die wohl schlimmste Begegnung der Saison aus und Bayern ist leistungsmäßig so weit weg, dass ich mich frage, ob wir das hier überhaupt in aller Tiefe besprechen müssen. Machen wir aber, denn ein paar Themen gibt es eben doch rund um diese Partie. Ihr habt eure Meinung zum Spiel eingebracht, wie immer gesendet an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und wir nehmen das auf mit meinem Deichstubenkollegen Bjarne Vogt, der zu den Bayern musste. Moin erstmal.
Ja, moin Alex. Freue mich, dass ich da sein darf. Ja, die Reise nach München ist nicht wirklich vergnügungssteuerpflichtig aktuell, muss man ehrlich sagen. Aber es hat halt eben nicht nur bei Werder, ist nicht nur bei Werder der Fall, sondern du hast es eben schon angedeutet, die spielen einfach wirklich in ihrer eigenen Liga aktuell. Das ist schon wahnsinnig. Also eben, beziehungsweise gestern Abend in der Mixzone kamen wirklich einige Kollegen aus München auf mich zu und hatten schon so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht dieses Jahr im Januar, Februar schon die Meisterschale da sein könnte. Es ist wahnsinnig, wie die Bayern aktuell in der Frühform sind.
Es ist so ätzend, ganz also, ehrlich. Also ja, mich nervt das total.
Ist schon wirklich bedrückend.
Ja, es ist einfach ein Gefälle in der Liga, das macht keinen Spaß mehr. Ich habe es ja schon mal gesagt, für mich ist der wahre Meister die Mannschaft, die auf Platz 2 landet. Ich habe mich ja auch gefragt, zu den Bayern fahren zu müssen, ist so ein bisschen wie eine Dienstreise nach Wanne-Eickel, oder? Ich meine, das wird freiwillig nie jemand buchen. Was hast du denn verbrochen, dass ausgerechnet du jetzt nach München musstest?
Ja, mein Problem ist ja, dass ich, wie gesagt, eine Vergangenheit beruflich in München habe und hier ja für 2,5 Jahre gelebt habe und dementsprechend, was ganz positiv ist, immer noch Freunde, Bekannte da habe. Jetzt ist ja auch noch so ein ganz kleines Fest hier in der Stadt in diesem Wochenende. Das heißt, ich habe es natürlich so ein bisschen uneigennützig auch damit verbunden, dann zu sagen, ja komm, ich mache die Dienstreise, ich nehme es halt auf mich und dann versuche ich vielleicht ab Sonntag mir das Ganze nochmal in der dritten Halbzeit irgendwie ein bisschen schöner anzutrinken, dass Werder hier gespielt hat. Das heißt, das sind so vielleicht ein bisschen die Hintergründe, was, also ob ich noch was verbrochen habe, das kann gut sein, das musst du nächstes Mal oder Daniel fragen, ob die dir das erklären können. aber wie du es richtig gesagt hast, es war gestern schon, ja, obwohl Werder das phasenweise manchmal sogar gar nicht so verkehrt gemacht hat, schon irgendwie ernüchternd, dass eine ganz in Ordnung Leistung der Bayern, also die haben jetzt gestern bei weitem nicht bei 100% gespielt, dafür reicht es, dass du am Ende 4-0 verlierst und fast noch dankbar sein musst, dass es nicht noch höher ausgegangen ist. Das ist schon, boah, schon schwierig.
Ja, und einer, der daran den Anteil hatte, ist Karl Hein. Über sein Debüt werden wir heute natürlich sprechen. Allerdings würde ich erstmal ganz grundlegend auf das Spiel mit euch schauen wollen und gleich mal ein paar Meinungen reinwerfen, Bjarne. Eine kommt von Björn. Zum Spiel ist zu sagen, wir haben schon mal schlechter ausgesehen gegen die Bayern. Nicht vom Ergebnis, sondern spielerisch. Da waren gute Spielzüge zu erkennen. Vielleicht etwas weniger verspielt, kaltschnäuziger. Ich nehme meine Kritik, die ich in mein Bierglas gemurmelt habe, an Fritz zurück und muss mein Lob aussprechen. Nach Puertas und auch Boniface, in Klammern, er wird noch wichtig werden, war auch Karl Hein ein guter und wichtiger Leittransfer. Ja, bevor wir mal auf die Einzelleistung und die individuellen Noten schauen, welche Bewertung würdest du der Partie denn insgesamt geben? Du hast ja gerade schon gesagt, so schlecht war es gar nicht.
Nee, es gab Phasen, besonders in der zweiten Hälfte zu Beginn, wo Werder wirklich ganz ansehnlich kombiniert hat. Ich kann mich daran erinnern, sogar Wara kam da echt 2-3 Mal zum Abschluss, ganz gefährlich. Also das sah immer mal wieder ganz gut aus. Das hat Werder aber in jedem Spiel bisher gehabt. Also das war selbst in Frankfurt phasenweise und auch gegen Freiburg ein bisschen weniger. Die standen allerdings sehr, sehr defensiv, dass man ganz gut mal den Ball laufen lassen kann. Dafür hat man ja auch die Spielertypen in den eigenen Reihen. Also nochmal ein Romano Schmid, ne, da vorne ein Samuel Bangula, ein Zendelin im Mittelfeld. Das sind alles keine schlechten Fußballer. Und das hat man gestern schon gesehen, aber es war halt besonders in vielen Räumen, wo es den Bayern nicht wehtut. So, und dementsprechend war es dann irgendwann, wie man so häufig sagt, so ein bisschen brotlose Kunst. Und wenn man da einen ganz netten Hacken trägt, dann war man da eine ganz nette Verlagerung. Aber bis auf diese 2, 3, vielleicht 4 Abschlüsse insgesamt, die es dann da irgendwie in der zweiten Hälfte gab, gab es ja jetzt nicht so unglaublich große Hochkaräter, wo man jetzt sagen müsste, hey, da hätte unbedingt der Anschluss fallen müssen. Und deswegen, ja, ich kann das schon nachvollziehen, was da eben gesagt wurde, dass es schon trotzdem zu erkennen ist, Werder hat sich da gestern, obwohl 4-0 deutlich klingt, nicht abschlachten lassen. Also das habe ich ich auch nicht so gesehen. Die haben sich da nicht aufgegeben. Hinten raus bekommst du dann noch ein blödes Tor irgendwie in der 85. Das sieht dann immer noch mal ein bisschen doof auf. Du bekommst einen Elfmeter, über den wir gleich auch noch mal reden, ja, der sehr strittig war. Ne, eine abgefälschte Flanke, die dann irgendwie noch hinten reingeht. Also es waren auch komische Gegentore dabei, da so ehrlich muss man auch sein. Und trotzdem ist, wie gesagt, diese Niederlage auch in der Höhe verdient.
Sehe ich genauso. Hier sind jetzt gerade zwei Namen gefallen. Auf den ersten lass uns schauen, Puertas, ein Mann, der uns ja bisher ganz gut gefallen hat. Allerdings muss ich sagen, mein Eindruck war gestern, der hatte nicht seinen besten Tag. Da waren viele Ballverluste bei ihm im Spiel, oder?
Ja, absolut. Besonders in der Anfangsphase, echt zwei, drei Mal in der Mitte da ziemlich haarsträubend den Ball verloren, wo es dann echt gefährlich wurde. Er war gestern nicht wirklich viel im Spiel drin. Ist zwar immer bemüht, läuft ja auch sehr, sehr viel, das ist ja so seine große Stärke, dass er super viel unterwegs ist. Konnte sich aber kaum behaupten in den Zweikämpfen, wie gesagt, fehleranfällig in dem Passspiel. Also war gestern nicht sein bester Auftritt und natürlich tut sich immer mehr jetzt die Frage auf, was machen wir mit ihm und mit Romano Schmid? Ne? Weil das ist halt weiterhin so ein Thema, das haben wir ja letzte Woche bzw. vor zwei Wochen auch schon besprochen, dass Romano halt häufig jetzt auf diesen Flügel rücken muss. Letzte Woche war es ja noch andersrum. Ne? In Gladbach, ja. Gladbach hat Romano allerdings auch schon auf dem Flügel gespielt und ich muss ehrlich sein, ich bin da kein großer Fan von, weil ich glaube, dass er da einfach seine Stärken nicht wirklich so gut ausspielen kann, weil er im Zentrum viel besser aufgehoben ist mit seinen schnellen Drehungen, wie er sich aufdreht zum Ball, auch mal mit dem Abschluss, eigentlich viel näher am Tor dran ist, mal so einen Steckpass spielen kann und über außen, so schnell ist er eben dann am Ende nicht, dass er da irgendwie im Dribbling dann über außen durchgeht und dann eine Flanke schlägt. Und deswegen glaube ich, dass das schon eine Thematik weiterhin ist, die wir weiter im Auge behalten müssen, die Horst Steffen irgendwann zu lösen hat, wie er mit diesen beiden ja spielstarken Zehnern umgeht, weil so wie es gestern gelaufen ist, wie gesagt, gestern war der Gegner auch ein anderer, aber wie es auch gegen Freiburg schon gelaufen ist, waren die beiden keine Verstärkungen im Mittelfeld und das darf eigentlich bei dieser Qualität der Spieler nicht sein.
Jetzt muss man auch sagen, Romano Schmid hat auch gerade nicht die beste Phase. Also der kann ja auch deutlich mehr auf dem Feld. Aber ich würde gerne nochmal zu Boniface kommen, weil das war ja die zweite Personalie, die hier angesprochen wurde. Der kam in der 61. Minute. Auch er dann mit relativ wenig Akzenten. Mal neben der Einschätzung seiner spielerischen Leistung wiederhole ich gerne meine Frage aus der vergangenen Woche, die ja immer alle umtreibt, wenn die Startelf rauskommt. Warum bringt Steffen ihn nicht von Anfang an?
Weil er noch nicht so weit ist, körperlich. Das ist die ganz einfache Antwort. Das hat Horst Steffen uns gestern nochmal so gesagt, dass er zumindest das Gefühl hatte, jetzt vor dem Spiel, dass er weiterhin noch nicht für einen Startelf-Einsatz körperlich so weit ist. Wie gesagt, er trainiert weiterhin mit. Er hat gestern das vielleicht so ein bisschen, er hatte ja kurz vor Schluss, macht er noch dieses Abseitstor, ne, wo er einen sehr guten Abschluss zum Schluss macht, also wo man so ein bisschen sagt, okay, schade, ich habe die Szene danach nicht nochmal gesehen, ich habe es im Stadion, fühlte es sich ein bisschen nach Abseits an. Am Ende wird es ja dann richtig gewesen sein. Dementsprechend, das war schade, das hätte ihm, glaube ich, ganz gut getan. Ne? Das hätte allgemein, das wäre so ein bisschen, hey, zumindest Boniface kommt an, macht in seinem dritten Spiel seine erste Bude. Sollte jetzt nicht sein, aber es ist ihm einfach weiterhin anzumerken und das fand ich auch gestern. Er ist nicht so spritzig, wie ich ihn zumindest in Erinnerung habe aus der ersten Leverkusen-Saison. Da war er sehr, sehr spritzig unterwegs vorne. Das sehe ich aktuell noch nicht und das sieht Horst Steffen anscheinend ähnlich und dementsprechend kam er da weiterhin kommt er nicht in Frage, was die Startelf angeht. Kann sein, dass sich das jetzt innerhalb von einer Woche, die haben jetzt wirklich 8 Tage Zeit, bis Pauli wieder ändert. Ich persönlich glaube allerdings fast eher, dass es dann eine Geschichte nach der Länderspielpause wird, wo man dann nochmal 2 Wochen länger hat, wo man dann sagt, okay, hey, in Heidenheim ist dann vielleicht seine Startelf-Premiere.
Also die Tendenz steigt, aber gut, du sagst gerade, es ist nicht gesagt, dass gegen Pauli von Anfang an was gehen wird,
nein,
eventuell.
Nein, Steffen hat es auch nicht ausgeschlossen gestern, also natürlich nicht, wie gesagt, bei seiner Qualität kann das auch nicht ausschließen, aber es wird halt auch ein Thema bleiben, wie du es ja auch eben richtig gesagt hast, das fragen sich halt ganz viele natürlich, hey, das ist jetzt das dritte Spiel, wo er ja maximal eine halbe Stunde spielt, wie kommt das? Ja, ich kann es nur sagen, dass uns gegenüber bestätigt wird, dass er Fortschritte macht, aber dass er halt eben, das wird auch uns deutlich so gesagt, noch nicht so weit ist oder zumindest bis gestern nicht so weit war, um in der Startelf zu stehen.
Nach wie vor ist er auf jeden Fall Talk of the Town, weil man sich ja fragt, wen haben wir uns da reingeholt, so auch als Charakter, aber das haben wir letzte Woche schon besprochen, da will ich gar nicht tiefer reingehen, denn jetzt steht so ein bisschen die Analyse auch an mit Julian aus Huckelriede. Er fängt uns das Spiel folgendermaßen ein.
Das war also der Zahnarztbesuch. Und hat gar nicht so doll weh, muss ich sagen. Man hat gemerkt, dass gerade in der ersten Halbzeit viele Zuspiele einfach noch nicht so präzise ankamen. Die Bälle zu lang waren, die Pässe irgendwie nicht richtig an den Mann kamen. Da hätten wir mehr ausholen können. Das gibt mir aber Hoffnung. Also wenn das noch ein bisschen sich verfestigt, dass die Mannschaft weiter zusammenwächst. Also in Teilen des Spiels hat es mir echt relativ gut gefallen für so einen Gegner wie Bayern.
Bjarne, hat die Mannschaft im Vergleich zum Freiburg-Spiel denn deiner Meinung nach Sprünge gemacht?
Boah, wie gesagt, es ist schwer zu bewerten aus dem Grund, dass natürlich die Bayern nicht der Gradmesser sind in der Liga, ne? Und natürlich, wenn man sich das gestern, das Spiel dann nochmal anschaut, dann wirkt es vielleicht auf den ersten Moment so, dass es keine Sprünge gab. Ich sehe individuell Sprünge. Also ich sehe zum Beispiel, ich habe einen Jens Day gestern besser gesehen als noch gegen Freiburg, wo man ihm schon diesen fehlenden Rhythmus nach seiner langen Verletzung angemerkt hat. Ne? Ich sehe das weiterhin, ein Karim Koulibaly in der Innenverteidigung Sprünge macht und immer sicherer wirkt, Bundesligaspiel für Bundesligaspiel, also gestern mit 18 Jahren dann München so aufzulaufen, an dem lag es definitiv auch nicht, dass es am Ende 4 Gegentore gab, meiner Meinung nach zumindest. Also da sehe ich schon Sprünge. Jetzt gruppentaktisch würde ich dieses Spiel so ein bisschen aus der Wertung rausnehmen und eigentlich wahrscheinlich erst nach St. Pauli das richtig bewerten können, weil halt eben die Bayern gestern so ein starker Gegner waren, dass es von außen als Team zumindest aussah, dass es jetzt kein großer Sprung nach vorne war.
Umso spannender ist ja die Frage, wie unser Startelfmann und Deichstubenfreund Tobi Escher die Partie einsortiert. Hören wir doch mal rein. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Es ist eine seltsame Fußballwelt. Werder Bremen verliert in der Allianz Arena 0-4 und trotzdem ist man nicht geneigt, auf Werder Bremen draufzuhauen. Dafür sind die Bayern aktuell einfach zu gut. Werder Bremen hat das eigentlich gar nicht unclever gemacht. Sie haben vorne auf ein hohes Pressing verzichtet, sondern sich stattdessen in ein kompaktes 4-4-2 zurückgezogen. Gegen die Bayern ist es besonders wichtig, auf ihre zahlreichen Positionswechsel zu reagieren. Gerade die Außenverteidiger starten häufig Richtung Tor, aus dem Zentrum starten Spieler Richtung Außen. Werder hat das eigentlich ganz clever gemacht. Sie haben es immer geschafft, die Spieler rechtzeitig aufzunehmen. Sie haben gerade im zentralen Mittelfeld eine hohe Kompaktheit hergestellt. Sie hatten nur so ein paar Probleme auf den Flügeln, gerade auf der linken Seite, wenn Mbangula da nicht mitgeholfen hat, wenn vorne kein Spieler ins Pressing gegangen ist, wenn man da dann auch die Passwege freigehalten hat. Hier hat Bayern relativ viel kreiert. Das zweite Problem von Werder in der ersten Halbzeit war, dass sie keine Entlastung hinbekommen haben. Eigentlich fand ich den offensiven Spielplan gut. Koulibaly ist weit nach links rausgeschoben, Friedel weit nach rechts. Sie haben versucht, die Manndeckung der Bayern auseinanderzuziehen. Sie haben dann versucht, Bayern auf eine Seite zu locken, um dann schnell das Spiel zu verlagern. Sugawara war hier der auffälligste Akteur von Werder. Immer wenn sie es geschafft haben, ihn ins Tempo zu bringen, dann wurde es zumindest ein bisschen gefährlich. Aber es wurde nur sehr selten gefährlich, weil die Passgenauigkeit nicht gestimmt hat. Und defensiv waren es dann ein paar zu viele Fehler gerade auf der halblinken Seite. Nach der Pause, finde ich, hat es Werder noch ein Stück besser gemacht. Dann haben sie häufiger auch in einem 4-1-4-1 verteidigt. Sie haben dann sehr gut die Halbräume geschlossen bekommen. Und es gab mehr Unterstützung für Agu auf der linken Seite. Gleichzeitig hatte Werder ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber die Bayern sind so gut, dass wenn du auch nur ein bisschen in den Raum gibst, ein bisschen weiter aufrückst, vielleicht versuchst du auch das 2-1 zu spielen, dass sie dann ein Tor machen. Und das haben sie auch wieder bewiesen an diesem Abend. Werder muss sich gar nicht so viel vorwerfen lassen. Ein paar Schwächen auf der halblinken Seite, ein paar Schwächen im Umschaltverhalten. Aber das reicht halt schon, um gegen die Bayern 4 Tore zu kassieren.
Ja, Sugawara wird hier zu einer immer wertvolleren Stütze des Bremer Spiels. Tobi spricht es nochmal an und er geht auch ganz kurz auf Marco Friedl und Karim Koulibaly ein. Zu letzterem hast du dich ja gerade schon geäußert. Der kommt immer besser rein. Allerdings Marco Friedl, auch der gestern nicht mit dem, was er eigentlich sonst zeigt.
Ja, ich habe es am Ende auch in meiner Einzelkritik geschrieben. Irgendwie eine ganz komische erste Halbzeit vom Werder-Kapitän. Also hatte da direkt zum Anfang ja diesen sehr, sehr komischen Fehlpass, wo er da, glaube ich, einfach den Bayern-Spieler nicht gesehen hat, wo er diese Riesenchance von Kane einleitet, die Karl-Heinz dann super hält, hatte allgemein ganz viele Flugbälle, die überhaupt nicht angekommen sind im ersten Durchgang, macht dann aber diese Riesenrettungsaktion vor Kane mit dieser Grätsche, wo er eigentlich in letzter Sekunde noch irgendwie dieses Tor verhindert, nur um dann am Ende diesen Elfmeter, auch wenn wir da jetzt ja wahrscheinlich gleich drüber reden, der sehr, sehr strittig ist, verursacht, wo man zwar sagen kann, okay, Kane nimmt das super dankbar an und auch ich verstehe nicht ganz, warum man sowas nicht nochmal anschauen kann. Ich sehe da auch nicht so zu 100% einen Elfmeter, aber man kann sich eben halt auch cleverer anstellen. Also Marco Friedl hat ja die Innenbahn, das hat Clemens Ritz mir danach erzählt, er hat die Innenbahn, also er kann ja einfach nur sich erstmal hinstellen und den Schusswinkel blocken. So, das ist alles, was du in dem Moment machen musst. So, und dass du da überhaupt den Fuß rausstellst, den Kane, wie gesagt, dann sucht und annimmt und das trotzdem sehr, sehr strittig ist, sag ich, hey, Friedl mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität auch, darf ihm eigentlich nicht passieren und deswegen eine komische erste Halbzeit von ihm, hat sich gesteigert nach der Pause, absolut. Wie gesagt, darf man auch nicht ganz verkennen, seit Wochen schleppt er sich da irgendwie so ein bisschen durchs Training, hat er seine Innenbandverletzung, hat jetzt unter der Woche wieder am Mittwoch einen Schlag drauf gekriegt, am Dienstag war es, einen Schlag drauf gekriegt, konnte nicht richtig zu Ende trainieren. Das sind dann, das kommt auch immer so ein bisschen ganz mit dazu und trotzdem gestern nicht sein bester Auftritt.
Und du hast ja jetzt schon die zwei Situationen benannt, die sich nicht so sauber angefühlt haben. Das fühlt auch Henrik aus Senden so. Ich zitiere, ich habe das Gefühl, ein gutes Spiel von den Bremern gesehen zu haben. Dazu passt das Ergebnis aber leider nicht. Meiner Meinung nach muss Serge Gnabry mit Gelb-Rot vom Platz beim V-Spiel am Bayern 16er. Und das Foul von Friedel beim Elfmeter ist keins, da Kane ihm in die Hacken läuft. Also Henrik bezieht sich zunächst auf die 31. Spielminute. Vielleicht für alle, die es nicht so vor Augen haben, da bringt Gnabry Ginma zu Fall. Danach wurde auf Freistoß entschieden. Hätte Gnabry dafür vom Platz gemusst, deiner Meinung nach?
Ja, wie gesagt, er hatte ja schon Gelb durch einen Foul gegen Jens Day früher und man konnte auf jeden Fall drüber reden. Das ist jetzt für mich keine klare muss-gelb-rote Karte, aber also Serge hat auf jeden Fall in der ersten Halbzeit an der Ampelkarte gekratzt. Also das noch ein weiteres Foul hätte er sich nicht erlauben dürfen, kam halt leider dann nicht mehr dazu. Das sind halt diese Punkte am Ende des Tages. Man kann ja auch drüber reden vor dem 1-0, also vor diesem Eckball, der dann im zweiten Versuch sozusagen zum 1-0 landet, ist es meiner Meinung nach auch ein Foul an Felix Agu, ein Schubser gegen ihn. Das hat auch gestern jeder bei Werder gesagt. Wie gesagt, das Tor passiert dann erst fast 45 Sekunden später, aber auch das, der Eckball passiert nicht, wenn du vorher den Schubser abpfeifst. Dann diese Szene mit Marco Friedel, dann Serge Gnabry. Das sind alles keine unvorstellbar deutlichen Fehlentscheidungen. Und nochmal, Bayern war gestern so viel besser. Ich bin mir sehr sicher, die hätten das Spiel auch so gewonnen, aber es kommt halt eben obendrauf, dass wenn du in München was holen willst, dann muss halt auch alles für dich passen. Und das hat halt gestern nicht gepasst. Und das, wenn du 2-0 hinten liegst in der ersten Hälfte, durch zwei Entscheidungen, die beide auch deutlich hätten anders ausfallen können, dann hast du das Glück nicht auf deiner Seite. Und wenn du in München das Glück nicht auf deiner Seite hast, dann kannst du phasenweise schön Fußball spielen, dann kannst du es wirklich vergessen.
Ja, also ich fand den gegebenen Elfer da in der 45. Minute auch echt schwierig. Ja, also ich meine, die haben sich da ein wenig verhakt. Ich habe mir die Situation eben auch nochmal angeschaut. Ja, ist einfach zu streng, läuft nicht ganz so gut für uns, gerade mit den Schiri-Entscheidungen.
Ja, aber muss man auch sagen, natürlich letzte Woche, der Elfmeter gegen Freiburg, war auch eine sehr wichtige, spielentscheidende Situation. Auch da kann man drüber reden, über den Schubser von Eggestein im Hintergrund. Ne? Also, dass es ein Handspiel war, da müssen wir nicht drüber reden, aber aus der Distanz und mit dem Schubser, das sind halt diese Kleinigkeiten, die dann manchmal auch halt eben gegen Werder laufen und die dann in solchen Phasen gegen solche guten Teams nicht gegen dich laufen dürfen, weil dafür halt eben der Qualitätsunterschied zu groß ist, dass du wirklich auch jede 50-50-Entscheidung auf deiner Seite haben müsstest und die waren gestern nicht auf der Seite von Werder.
Bjarne, lass mal schnacken über den neuen Mann zwischen den Pfosten. Karl Hein, nicht zu verwechseln mit Onkel Karl Heinz. Für alle die es vielleicht, die immer denken, da fehlt noch ein Z. Nein, der heißt Karl Hein, der Gute. Im Tor für Mio Backhaus, der verletzt ist. Und man muss ja sagen, wir haben es eben schon besprochen, die Partie wäre wohl mit einem höheren Ergebnis ausgegangen, hätte er nicht im Tor gestanden. Und auch ihr feiert ihn derbe ab. Philipp aus Köln.
Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich nicht ein Wortspiel zu Hein mache, aber mir fällt keins ein. Aber sensationell gehalten, sensationelles Spiel. Ich glaube, ein Herr Backhaus wird sich ärgern, dass er leider verletzt ausgefallen ist. Hein, super. Mindestens Deichstube-Note 2.
Ja, ich fand den auch sehr auffällig, schon in den ersten Minuten. Ich war ja gestern übrigens auf einer Hochzeit. Das sind aber solche Werder-Fans, dass die einfach gesagt haben, wir lassen die Partie nebenher laufen. Und ich habe im Vorfeld schon gesagt, ich finde das total spannend, weil wir erinnern uns alle an die Geschichte um Zetti und Pavlas. Wenn du dann deine Chance bekommst als zweiter Torwart, dann hast du diesen einen Slot. Erstmal, der ist mit wahnsinnig viel Selbstbewusstsein auf den Platz gegangen. Und das hat er voll und ganz ausgestrahlt. Vielleicht für alle, die den gar nicht so auf dem Schirm hatten oder haben. Wo kommt der her? Wo will der hin? Was ist das für ein Typ?
Ja, vielleicht zu den Wortspielen erstmal ganz kurz. Malte Bürger hatte ein sehr, sehr schönes Wortspiel in seinem Text sozusagen, wo klar war, dass er spielen muss. Er hat gesagt, Hein muss jetzt rein. Ne? Oder Hein, so soll das sein. Also man kann da ganz viele Sachen unter anderem mit anfangen mit diesem Namen. Aber nee, wirklich sehr, sehr spannender Mann. Kommt ja vom FC Arsenal ausgeliehen für ein Jahr. Und ist wie gesagt ein sehr, sehr spannender Spieler, der letztes Jahr noch ausgeliehen war nach Spanien in die erste Liga, da halt wie gesagt einige Spiele gemacht hat, beim FC Arsenal allerdings wie gesagt nicht im Tor stand, ich glaube, oder ein Spiel, glaube ich, irgendwann mal machen durfte, also da wirklich viel eher gelernt hat, aber das war gestern zum Beispiel deutlich sichtbar, halt mit dem Ball am Fuß auch viele Lösungen gefunden hat. Ne? Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen die Schule des FC Arsenal, dass du da halt auch hinten raus flach spielen kannst, gute Pässe hast, eine gute Ruhe hast. Und halt wahrscheinlich auch in dieser Akademie eben dieses Selbstbewusstsein mitbekommst. Er ist ja dazu auch Nationaltorwart in Estland, hat da ja regelmäßig Spiele. Also der kommt jetzt auch nicht, der hat jetzt nicht seit 2 Jahren auf der Bank gesessen, hatte keine Pflichtspiele, sondern wie gesagt, hatte in Spanien diese Saison, hatte dazu halt bei der estländischen Nationalmannschaft die Spiele. Und das war ihm gestern anzumerken, der hat schon einen gewissen Rhythmus drin und wir hatten danach mit ihm reden können und das war ein sehr, sehr aufgeräumter, total ruhiger Typ, der natürlich sich sehr, sehr gefreut hat gestern. Das war schon anzumerken, hat gesagt, hey, das ist für meine Familie immer noch was ganz Besonderes. Ja, als ich als Este sozusagen in so einer großen Liga, dann in so einem großen Stadion mein Debüt, also es ist schon was Besonderes, hat sich natürlich trotzdem geärgert, also als Torwart, ob du da 1000 Paraden machst oder nicht, 4 Gegentore willst du trotzdem nicht kriegen.
Naja, weil gegen die Bayern halt, da wird er sich drauf eingestellt haben, oder? Also
ja, aber trotzdem, glaube ich, am Ende des Tages ist es bei ihm so, er hat ja wirklich unvorstellbar tolle, viele Paraden gezeigt, also wahnsinnige, also aus kurzer Distanz, 2-mal gegen Kane, super gehalten, hinten raus noch gegen Nicholas Jackson, wie er den Arm da ausfährt, also das war schon echt die hohe Kunst des Verteidigens sozusagen. Und deswegen, glaube ich, für ihn bitter. Das war ihm aber gestern auch anzumerken, dass der halt, wie gesagt, was du eben schon meintest, diese Ausstrahlung. Jens Day sagt es danach ganz gut, der war eigentlich ab dem Moment, wo der wusste, dass der hier spielt, hat der so eine positive Ausstrahlung gehabt beim ganzen Warmmachen. Der hat nicht einen Moment Nervosität gezeigt. Und das war gestern ab der ersten Sekunde, hatte ich auf dem Platz, er hat einmal einen Ball, glaube ich, auf die Tribüne geschlagen. Das war das einzige Mal, dass ihm irgendein Abschlag abgerutscht. Aber ansonsten habe ich nicht einen großartigen Fehler gesehen, sondern im Gegenteil eine große Sicherheit und das hat dem Werder-Spiel zumindest phasenweise gut getan. Mhm.
Philipp gibt ihm die Note 2, geht das klar für dich, weil du hast ihn ja noch besser benotet?
Ich habe ihm eine 1,5, glaube ich, gegeben. Ne?
Mhm, ja. Genau, ja.
Ich kann nachvollziehen, natürlich komisch ist bei einer 0-4-Niederlage immer komisch für einen Torwart, aber ich muss einfach, wie gesagt, gestern sagen, er war nicht nur der beste Bremer, er war für mich eigentlich mit der beste Mann auf dem Platz. Er hat danach sogar vom Bayern-Boss Jan-Christian Dresen lobende Worte bekommen und das muss man auch erstmal schaffen, dass sozusagen der gegnerische Boss sich bei einer 4-0-Sieg sich dann über den Torwart des Gegners noch irgendwie freut. Also das war gestern einfach ein richtig guter Auftritt mit Ball am Fuß, im Strafraum, hohe Bälle, 1-1 Situation, bei allen Gegentoren absolut machtlos. Deswegen habe ich ihn gestern so gesehen. 2 kann man genauso machen, aber dass er eine richtig, richtig eigentlich tadellose Leistung gezeigt hat.
Ja, an diesen 0,5 wollen wir uns jetzt auch nicht aufhalten lange. Denn wir nehmen noch André aus Berlin mit rein. Der schreibt, Karl Hein hat ein Megaspiel gemacht. Eigentlich müsste er vorerst im Tor bleiben, auch wenn Mio wieder fit ist. Genau, das ist natürlich die Frage, die sich dann anschließt. Wird es auf Dauer das Duell im Tor geben? Und was macht das jetzt mit einem Mio Backhaus?
Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal ein Torwart-Thema, ob Werder das möchte oder nicht. Und es war gestern schon allen Beteiligten zu merken, eigentlich will Werder das Torwart-Thema gar nicht so sehr. Also man hat sich gestern natürlich über diese Leistung von Karl Hein gefreut, ne? Dass er das so gut gemacht hat. Und es ist ja so, Horst Steffen sagte das gestern, Mio hat halt was an der Schulter, ne? Da ist es immer noch nicht zu 100% mit der Diagnose klar, ob da jetzt 1 oder 2 Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es ist noch nicht zu 100% unmöglich oder ausgeschlossen, dass er gegen St. Pauli spielen kann. Aktuell sieht es aber nicht danach aus. Also aktuell sieht es danach aus, dass er dann nochmal ausfällt und dass Karl Hein halt nochmal seine Chance bekommt. Und natürlich, wenn du jetzt nochmal eine 4-0-Niederlage, kann man immer noch sagen, hey, das war ein super Spiel von ihm, aber am Ende haben wir trotzdem verloren. So, aber wenn er jetzt vielleicht gegen St. Pauli die Null halten sollte, einen Sieg hat, nochmal so eine Leistung bringt, natürlich ist das dann irgendwann ein Thema. Er selbst hat zwar gestern, das war eigentlich eine ganz schöne Geste, gesagt, hey, ich bin erstmal mit meinen Gedanken bei Mio, denn ich wünsche niemandem, dass man einfach nur in die Startelf rutscht, weil jemand anderes sich verletzt hat. So, das fand ich eine ganz schöne Sache. Und hat auch selber gesagt, ich bin ja als Herausforderer hingekommen, ne, als Challenger sozusagen, das ist ganz klar mit mir so besprochen. Und auch Horst Steffen machte deutlich, wir wechseln jetzt nicht wegen einer guten Leistung, weil der eine mal sich unglücklich im Training die Schulter verletzt hat, sofort den Torwart. Das ist halt da eine besondere Situation. Man vertraut Mio und dennoch muss man eben festhalten, diese Sicherheit, die Karl Hein gestern ausgestrahlt hat, auch wenn Mio sich gesteigert hat in seinen 4 Spielen peu à peu, die habe ich bisher auf diesem Niveau noch nicht bei ihm gesehen. Das kann super gut noch kommen, aber vom Niveau her war es gestern die beste Torwartleistung der Saison. Das heißt nicht, dass man es sofort ändern soll. Und Werder wird es, glaube ich, aktuell auch nicht ändern. Ein Thema ist es trotzdem.
Es wird uns weiterhin begleiten, das auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Was ich sehr positiv finde, ist nicht nur, dass wir jetzt gestern den Karl Hein im Tor gesehen haben, sondern dass auch die ersten 5 Wochen mit schweren Gegnern endlich hinter uns liegen. Das freut auch Horst Steffen. Er hat es gestern gesagt, ne? Er ist froh, dass das Thema erstmal durch ist. Und man muss ja sagen, umso mehr freuen wir uns dann auch auf Pauli im Weserstadion. Samstag 15:30 Uhr ist es soweit. Zeit. Und Daniel, der gibt Folgendes dazu rein. Das Bayern-Spiel musst du schnellstmöglich abhaken. Jetzt kommen 3 Spiele, bei denen richtig gut gepunktet werden muss. Mit bisher nur 4 Punkten stehen wir unter Zugzwang. Allerdings ist nach 0-3 und 0-4 in den letzten beiden Spielen das Selbstbewusstsein bestimmt angekratzt. Das werden somit auch keine Selbstläufer. Aber die Punkte werden dringend gebraucht, sonst hängen wir unten im Tabellenkeller fest. Ja, das ist ein Spiel, das musst du für dich entscheiden. Das sehe ich auch so. Wie stehen denn die Chancen? Und wie sieht's aus mit dem vermeintlich angekratzten Selbstbewusstsein?
Ich sehe es genauso, wie es eben gesagt wurde. Es ist kein Selbstläufer. Also wie gesagt, Pauli so ohnehin nie. Also letztes Jahr im Weserstadion hat jeder gesehen, wie die da gespielt haben, wie die bisher auch in der Saison auftreten. Ist eine gute Mannschaft, wird wirklich ein schwieriges Spiel und trotzdem eins, auf das man sich, glaube ich, freuen kann. Aber du hast es eben schon richtig angesprochen. Der Oktober ist ein ganz, ganz wichtiger Monat. So ein bisschen dient er als Neustart. Nochmal diese 3 Spiele, Heidenheim, Union Berlin dann nochmal zu Hause. Ich glaube schon, dass das Selbstbewusstsein, dass Werder das einordnen kann, dieses Spiel in München, gegen welchen Gegner man da gerade gespielt hat. Das Spiel gegen Freiburg tut da deutlich mehr noch weh, weil man A, eine schlechtere Leistung gezeigt hat und B, da deutlich mehr möglich war gegen diese Mannschaft. Ich glaube, das merkte man Werder gestern schon noch an diesen einen, vielleicht 3 Punkten, die trauert man schon noch ein bisschen hinterher. Und an sich weiß man das aber schon einzuschätzen, dass dieses schwere Auftaktprogramm, ja, mit 4 Punkten, man hätte, wie gesagt, gerne noch ein bisschen mehr gehabt, aber dass es trotzdem in Ordnung ist. Was halt nicht in Ordnung ist, sind diese viele Gegentore. Du hast 14 Gegentore nach 5 Spielen. Das sind trotz der Gegner zu viele, ganz einfach. Auch wenn da mal strittige Aktionen dabei sind und vielleicht auch 2, 3 Elfmeter dabei waren, mal ein Traumtor dabei war, das sind am Ende, darfst du nicht 14 Gegentore in 5 Spielen fressen. Das sind deutlich zu viele für die Ansprüche dieser Mannschaft, auch wenn du defensiv immer mal wieder was verändern musstest und so weiter. Es gibt ganz viele Erklärungsansätze, aber das darf dir nicht passieren. Und wenn dir das in diesen schwierigen nächsten Wochen, und ich sage es bewusst, schwierigen nächsten Wochen, weil ich glaube nicht, dass auch nur ein Spiel davon auf die leichte Schulter zu nehmen ist, egal, also nicht mal die Partie in Heidenheim, wenn du das nicht abstellst und defensiv deutlich konstanter, kompakter verteidigst, dann wirst du auch da Schwierigkeiten haben zu punkten, aber du brauchst sie unbedingt, um ja vernünftig in die Saison weiter anzukommen.
Du ziehst ja unheimlich viel mit beim Training, hinter den Kulissen, gestern nach dem Spiel. Wie ist denn so grundsätzlich die Stimmung in der Mannschaft? Also spüren die Spieler schon den Druck oder sind die immer noch relativ befreit, weil sie einfach sagen, naja, das war vorhersehbar, wie es gelaufen ist, mal abgesehen von Freiburg vielleicht. Und wir gehen das jetzt völlig befreit an, die ganze Nummer, das nächste Spiel.
Man merkt schon den Spielern an, dass sie immer noch in der Findungsphase sind. Und dass das aktuell noch so ein bisschen wie so, wie wir haben es jetzt vor 1, 2 Wochen schon mal gesagt, so ein bisschen eine zweite Vorbereitung ist, ne, wo du halt eben auch mal positive Sachen wie in Gladbach sofort hattest, wo wir alle gedacht haben, du meine Güte, wie schnell geht das jetzt gerade? Dann hast du halt jetzt eben 2 Wochen später so 2 Dämpfer bekommen, wo du dann denkst, okay, ist noch wieder ein kleiner Rückschlag und trotzdem merke ich in der Mannschaft jetzt noch keine Unruhe oder keinen großgewachsenen Druck oder irgendwie, du meine Güte, wie sieht's das jetzt aus? Dafür haben sie halt eben auch schon diese 4 Punkte geholt, dafür haben sie halt gegen Leverkusen und Gladbach auch schon gezeigt, dass ihr Potenzial da ist. Also wenn jetzt jedes Spiel so gelaufen wäre, dass sie bisher nur 0-3 verloren hätten, ich glaube, dann wäre es eine andere Situation, aber besonders dieses 4-0 in Gladbach zeigt ja an sich, dass diese Mannschaft Potenzial besitzt. Und dass diese Mannschaft eben auch zu Größeres leisten kann, aber auch wirklich, und das ist der entscheidende Faktor, das hat Jens Day gestern nochmal gesagt, nur wenn sie eine Top-Leistung bringen, wenn sie an ihr absolutes Maximum rankommen, und wenn Werder Bremen das nicht macht, dann haben sie gegen jeden Gegner, Bayern München ausgeklammert sowieso, Schwierigkeiten in der Liga und sie kamen gegen Freiburg und Bayern nicht an die 100%. Mhm. Und dann verlierst du halt auch 3 und 4-0.
Klar, aber wir machen einen Haken an die Bayern, das vergessen wir jetzt einfach mal und konzentrieren uns. Du hast gesagt, 8 Tage sind noch Zeit auf das nächste Spiel. Die Partie im Weserstadion, auf die wir uns alle diebisch freuen, ganz einfach, weil Pauli zu Gast ist. Also ich freue mich drauf, dir geht's wahrscheinlich ähnlich. Bist du am Start oder was machst du nächste Woche?
Ich werde es tatsächlich aus der Redaktion verfolgen. Ich glaube, Malte hat nächste Woche sein Saisondebüt. Nee, in Bielefeld war er. In Bielefeld war er und danach war er lange im Urlaub in Griechenland, schön, sich gesonnt. Also ich glaube, er hat das nächste Mal tatsächlich das erste Mal in der Bundesliga-Saison im Stadion. Ich darf das dann aus der Redaktion begleiten. Pauli immer besondere Spiele, allein durch die Fanfreundschaft. Stimmung wird außergewöhnlich sein. Samstag 15:30 Uhr, was willst du mehr? Und es wird halt, glaube ich, auch im Bremer Umfeld jetzt allen bewusst sein, was wir jetzt beide hier schon 2-mal angesprochen haben, das dient jetzt nochmal als Saisonstart 2.0. So, und dafür brauchst du aber auch eine gute Stimmung, eine gute Leistung, 3 Punkte gegen den Gegner, der sehr, sehr tough ist, der sehr eklig zu bespielen ist. Aber so wird es nächste Woche dann auch laufen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Werder da auftritt. Du wirst die Woche nutzen. Es werden weiterhin, Jens David weiterhin Trainingsminuten sammeln. Victor Boniface wird Schritte machen, Marco Friedl. Vielleicht kommt sogar nochmal irgendjemand zurück. Also deswegen würde ich persönlich sagen, volle Kraft voraus. Und das war gestern allen zu merken, wie du es richtig schön gesagt hast eben. Bayern abhaken, Thema durch, voller Fokus an Pauli und voller Fokus auf den Neustart.
Und das Schöne ist, ganz gleich, wie die Partie ausgehen wird am Samstag, wir sind für euch da, auch zwischendrin. Also wenn ihr was habt, dann meldet euch bei uns. Ihr kennt diese prägnante Nummer, es ist die 0160-98213 mal die 8 und die 4. Da ist eure Anspielstation. Und wenn ihr mögt, lasst uns 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr uns wieder so zahlreich geschrieben habt. Dir, lieber Bjarne, wünsche ich jetzt noch viel Spaß in München. Du hast heute in einer Küche eines neuen Mitbewohners gesessen, den du am Wochenende jetzt nutzt, um wahrscheinlich die Stadt noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wobei, du kennst doch eigentlich jeden Winkel da in- und auswendig schon, oder?
Aber jeden Winkel weiß ich nicht, aber es kommt nah ran. Also es kommt nah ran auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich werde es jetzt versuchen, das Wochenende noch ein bisschen zu genießen. Heute wird natürlich noch ein bisschen gearbeitet. 1-2 Texte, die ihr dann noch nachlesen könnt zum Spiel gestern, und dann so ab nachmittags irgendwann geht es dann in Richtung Stadt, Inneres, und dann mal schauen, was die Münchner beim Feiern noch so drauf haben.
Ja, mir ist schon klar, was du vorhast. Ne?
Aber so ein bisschen die grün-weißen Farben hier noch hochhalten. Also das, ich habe mir ein grünes Sakko extra gekauft. Also das zumindest so ein bisschen klar
Sakko.
Ist. Ja, also so ein grünes, so ein Überziehteil, dass es einfach ein bisschen klar ist, woher ich komme. So ein bisschen die Farben der Heimat repräsentieren.
Also das mit der Farbe finde ich super. Du im Sakko, das habe ich so noch nicht gesehen, aber schick doch einfach mal ein Bild. Ich lasse mich gern überzeugen.
Kriegen wir irgendwann nochmal geliefert.
Also liebe Grüße in die bayerische Küche. Ihr Lieben, wir hören uns nach Pauli. Danke, Bjarne. Auf bald. Cheers vom Nachspieldeich.
Mach's gut, Alex. Ciao, ciao.
Ciao.